Hallo und herzlich willkommen bei Akte mit Kopf. Heute sind wir wieder bei der FPÖ zu Gast und ich habe heute hier bei Akte mit Kopf Lisa Schuch-Gubik zu Gast, Abgeordnete von der FPÖ. Und wir wollen über ein ganz wichtiges Thema sprechen und zwar junge Menschen, Politik, Medien, Cancel Culture und wie geht man eigentlich als junge Frau und Abgeordnete in der Öffentlichkeit um, wenn man der FPÖ angehört? Also gerade bei den aktuellen politischen Debatten, habe ich gehört, geht es heute noch um ein sehr spannendes Thema hier im Nationalrat. Vielleicht können Sie ja mal kurz darauf eingehen.
Genau, wir haben heute und morgen Nationalratssitzung bei uns im Parlament und unter anderem ist auf der Tagesordnung ein Punkt, wo wir Freiheitliche klar festgelegt haben wollen, dass es eben nur zwei Geschlechter gibt, nur Mann und Frau, dass ein Geschlecht etwas ist, mit dem ich geboren werde, dass ich nicht wechseln kann wie eine Unterhose tagtäglich. Und da werde ich die Frage stellen, ob wenn ich mich morgen als Butterbrot fühle, ob ich dann ein Butterbrot bin oder wenn ich mich übermorgen vielleicht als Gartenschlauch fühle, ob ich dann als Gartenschlauch gelte. Ja. Nein, natürlich nicht. Ich bleibe eine Frau und das ist gut so und das steht für uns Freiheit. Fest. Bei den anderen Parteien bin ich mir da nicht so sicher.
Ja, da würden Sie mit so einer Aussage in Deutschland jedenfalls direkt für die nächste Kontroverse sorgen und man würde Ihnen vorwerfen, dass Sie Minderheitenrechte nicht anerkennen und so und deswegen würden wahrscheinlich die meisten dem dann widersprechen, vehement. Wo wir direkt beim Thema wären, wie schaffen Sie es überhaupt, junge Frauen zu begeistern für die politisch rechte und konservative Seite, weil gerade in Deutschland, aber insbesondere auch in Berlin, wählen viele junge Frauen aktuell eher sehr, sehr, sehr linksgerichtet. Wie schafft man das, die umzupolen?
Ja, ich bin viel unterwegs, auch im Social-Media-Bereich und bekomme sehr, sehr viele Nachrichten und auch in persönlichen Gesprächen, vor allem von jungen Frauen mit, dass denen gerade die konservative, die traditionelle Politik ein großes Anliegen ist. Gerade das, was in Österreich von den Linken sehr verpönt wird, so diese klassische Familie, Vater, Mutter, Kind, vielleicht mit einem kleinen Eigenheim, das man sich einmal erarbeiten kann, das wird ja von den Linken immer gleich in ein rechtes, böses Eck gestellt, aber das ist das, was sehr, sehr, sehr viele junge Frauen möchten. Und genau für so eine Politik stehen wir auch. Und was für junge Frauen auch ein ganz essentielles Thema ist, ist das Thema Sicherheit. Okay. Also ich erlebe immer wieder, dass mir junge Frauen davon berichten, dass sie am Abend das Haus nicht mehr verlassen. Die sagen wirklich Treffen ab, die sagen Termine ab, gerade jetzt zu Zeiten, wo es dann teilweise um 17 Uhr schon dunkel draußen ist, trauen sich Frauen nicht mehr auf die Straße. Und es ist eine Entwicklung, die wir vor allem seit 2015, also seit Beginn dieser unkontrollierten Massenzuwanderung erleben. Und da sage ich ganz klar, das darf in einem Land wie Österreich nicht der Fall sein, dass sich junge Frauen zu Hause de facto einsperren, sich da selbst in einen Lockdown setzen, nur weil sie Angst haben müssen, wenn sie auf die Straße gehen, dass sie da belästigt werden, dass sie vielleicht sogar vergewaltigt werden, weil gerade auch Phänomene wie Gruppen- und Massenvergewaltigungen, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Österreich hatten wir diese Begriffe vor 15, 20 Jahren nicht. Die gab es in unserem Wortschatz nicht. Und jetzt plötzlich lesen wir in den Zeitungen, in den Medien regelmäßig von genau solchen Delikten. Und das ist eine Entwicklung, wenn ich da keinen kausalen Zusammenhang zwischen dieser unkontrollierten Massenzuwanderung von 2015 sehe und eben genau diesen neuerlichen Delikten, dann muss ich sagen, das sind absolute Realitätsverweigerer.
Da gab es auch, glaube ich, gerade kürzlich in Wien auch den Fall, wo dann sogar die Täter alle freigesprochen wurden oder so. Das hat auch in Deutschland für sehr viel Diskussion gesorgt. Aber scheinbar, ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Wähleranteile genau sind in Österreich, aber scheinbar scheint es irgendwie aber noch anders zu funktionieren. Oder vielleicht ist das Eigeninteresse in Deutschland einfach anders oder die Überzeugungsarbeit von der FPÖ ist besser als von der AfD, ich weiß es nicht. Aber aktuell ist das, glaube ich, so die größte Schwäche noch, die in Deutschland bei der AfD ist, nämlich die jungen Frauen anzusprechen. Da hätten Sie vielleicht noch einen Tipp, was die anders machen könnten.
Na, ich glaube, in Deutschland ist die Situation auch noch einmal ein bisschen schwieriger, überhaupt durchzukommen, gerade auch was Medien betrifft. Mhm. Also wir setzen ja als FPÖ auch sehr viel auf den Bereich Social Media. Wir haben da ja als erste Partei begonnen, überhaupt Social Media so professionell zu nutzen. Die anderen Parteien sind uns da ja wirklich Jahre hinterher. Und ich glaube, das hat schon auch dazu beigetragen, um junge Menschen, um eben auch junge Frauen erreichen zu können über diverse Plattformen, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Also ich glaube, das war auch ausschlaggebend, dass man da auch die Positionen jungen Frauen überhaupt darlegen kann und ihnen zeigen kann, wofür steht die FPÖ überhaupt. Und gerade auch, ich bin jetzt 31, viele in meinem Freundes- und Bekanntenkreis bekommen aktuell Kinder. Ja. Und da ist schon auch der Wunsch bei vielen da, einfach diese echte Wahlfreiheit. Wollen sie zu Hause bleiben beim Kind vielleicht 1, 2, 3 Jahre oder wollen sie so schnell wie möglich wieder ins Berufsleben einsteigen? Und gerade die Wahlfreiheit hat man in Österreich de facto nicht, weil man muss aus finanzieller Sicht so schnell wie möglich wieder ins Berufsleben zurückkommen. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum viele junge Frauen FPÖ wählen, weil wir halt für diese echte Wahlfreiheit stehen und weil wir sagen, wenn eine Frau zu Hause bleibt bei einem Kind, dann darf sie dafür nicht verteufelt werden, sondern muss sie von der Gesellschaft auch wertgeschätzt werden. Und das muss sich auch finanziell ausgehen am Ende des Tages.
Aber das ist ein interessanter kultureller Aspekt, weil ich habe auch das Gefühl, dass es in Deutschland eher so verpönt ist, gerade in der modernen Zeit, das überhaupt als erstrebenswert zu finden für eine Frau, zu sagen, ich bleibe zu Hause, kümmere mich um die Kinder und ja, ist alles völlig in Ordnung so. Vielleicht müsste man das noch mehr vorleben.
Ja, das ist auch teilweise, glaube ich, dieses Bild, was die Medien einen geben, dass sie so kommunizieren, es will eh keiner zu Hause bleiben und das auch irgendwie abwerten, wenn eine Frau gerne länger zu Hause bleiben möchte bei einem Kind. Ich sage immer, eine Frau muss selbst die Entscheidung treffen. Das ist eine Entscheidung, die in der Familie getroffen wird, wie es für die Familie am besten ist. Aber es ist schon so, dass sehr viele diesen Wunsch haben, mehr Zeit mit dem Kind zu verbringen, aber es sich am Ende des Tages schlichtweg finanziell nicht ausgeht. Und ich glaube, da müssen wir auch weggehen davon, Frauen eben auch von Seiten Medien oder bei uns ist es halt die Einheitspartei, also die anderen Parteien im Parlament, das auch zu verteufeln.
Ja, und Sie haben ja auch Ihren eigenen Social-Media-Account auf Instagram und so habe ich gesehen. Das heißt, das ist ja vielleicht auch ein Ansatz, dass Sie ja dort dann regelmäßig auch Ihre eigenen persönlichen Gedanken irgendwie teilen oder berichten, wenn Sie von Butterbroten im Parlament erzählen, dass halt vielleicht dadurch dann auch wahrscheinlich Feedback bekommt durch Leute direkt, die sich dann dadurch selber ermuntert fühlen, ebenfalls anders zu denken, als es vielleicht auch in der Schule lernen. Wie ist es denn eigentlich in den Schulen? Merken Sie, dass da zum Beispiel jetzt gerade bei diesem Thema, was auch bei Ihnen heute auf der Agenda steht, wird da sehr viel indoktriniert bei Kindern und so? Oder?
Ja, wir hatten jetzt erst kürzlich wieder den Fall, dass publik wurde, dass man in einer Volksschule für die Kinder zwischen 6 Geschlechter auswählen konnte. Und da sind die Eltern vollkommen zu Recht empört gewesen, weil sowas hat in einer Volksschule absolut nichts zu suchen.
Was meinen Sie mit auswählen konnte? Also jetzt die, bei der Anmeldung?
Genau,
oder
also da konnten die Eltern jetzt quasi zwischen 6 Geschlechter auswählen, welches Geschlecht ihr Kind jetzt hat.
Ja.
Und da sage ich, also wir müssen wirklich unsere Kinder vor diesen ganzen Woken-Irrsinn schützen. Das hat in einer Volksschule nichts verloren.
Okay.
Aber da sieht man, wie weit dieser ganze Irrsinn schon reicht. Wir haben auch in Österreich erlebt, dass Drag Queens in Kindergärten auftreten und dort aus Büchern vorlesen. Und da sage ich auch ganz klar Stopp. Also ich brauche keine Drag Queen im Kindergarten. Auf der anderen Seite dürfen in unsere Kindergärten teilweise die Nikoläuse oder der Krampus jetzt dann nicht mehr kommen. Aber die Drag Queen setzt man sich rein. Also das ist eine Entwicklung, die wir ganz entschieden ablehnen.
Der Krampus nicht mal mehr. Was hat der denn jetzt verbrochen?
Ja, es ist inzwischen alles, was traditionell ist, teilweise verböhnt und böse. Ja. Aber dafür auf der anderen Seite, je queer, je bunter, je diverser, umso besser.
Ja.
Und das zeigt sich halt leider auch schon in den Schulen. Und das beginnt eben mit solchen Dingen und endet dann auf der anderen Seite mit diesem ganzen Gender-Blabla in Schulbüchern oder eben in der Unterrichtssprache. Und genau vor diesen Entwicklungen haben wir immer gewarnt und ja, da sprechen wir uns ganz klar dagegen aus.
Würden Sie sagen, dass man in Österreich, wir sind ja jetzt mal eine Hauptstadt, Hauptstädte haben ja eher so allgemein die Tendenz, ein bisschen linker zu sein. Ich weiß nicht, ob Sie in Wien wohnen selbst, aber haben Sie denn selbst im Alltag auch abseits der Politik Nachteile durch Ihre Mitgliedschaft und Ihre Tätigkeit in der FPÖ erlebt in der Vergangenheit oder aktuell? Oder in Deutschland ist das nämlich jetzt aktuell sehr, sehr, sehr stark.
Ja, ich bekomme es in den Medien mit oder auch von persönlichen Erzählungen, wie krass die Situation in Deutschland ist. Also ich habe da auch schon gelesen, dass man versucht, da Personen, nur weil sie bei einem AfD-Wahlstand waren, ob man die dann irgendwie kündigen kann, weil wie kann jemand bei einem AfD-Wahlstand sein und einen normalen Job haben? Also das finde ich eine brandgefährliche Entwicklung in einer Demokratie. Ich muss sagen, bei uns in Österreich, ich bin schon sehr, sehr früh politisch aktiv geworden mit 15 Jahren, habe daraus auch nie ein Geheimnis gemacht. Ich habe immer gesagt, ich bin FPÖ-Mitglied, die FPÖ ist für mich die Partei, die meine Ansichten, meine Werte, meine Interessen vertritt und muss sagen, dass ich damals auch in der Schule nie Probleme hatte. Also ich habe das, wie gesagt, immer offen kommuniziert, habe dann ihr Geheimnis draus gemacht, bin auch sehr, sehr früh politisch aktiv geworden im Gemeinderat, in der Bezirkspartei bei mir und hatte wirklich in der Schule nie irgendeinen Nachteil.
Okay.
Also von dem her kann ich da jetzt nichts Negatives berichten. Was ich aber schon mitbekomme, anscheinend dürfte jetzt die Situation vielleicht auch ein bisschen anders sein. Gerade bei so Schuldiskussionen, die ich ja im Zuge des Nationalratswahlkampfs intensiv gemacht habe, sind dann schon teilweise Schüler zu mir hergekommen und die haben gesagt, naja, wir vertreten quasi die Ansichten der FPÖ, aber wenn wir das dann in der Schule sagen, dann werden wir da gleich irgendwie eingeschüchtert oder dann wird uns gleich erklärt, nein, ja, das ist jetzt böse und ihr dürft quasi die FPÖ nicht unterstützen. Okay. Also da, glaube ich, ist schon ein gewisses Problem vorhanden.
Muss ich nochmal nachfragen. Ja? Im Wahlkampf können Abgeordnete in Schulen gehen und diskutieren, oder?
Ja, es gibt dann so von den Schulen organisierte Podiumsdiskussionen, wo Vertreter von jeder Partei eingeladen werden.
Okay.
Und das ist dann meistens in den Turnsälen der Schulen und okay, da sitzen halt dann mehrere Klassen.
Ja.
Und dann wird das meistens von einem Schüler geleitet, diese Diskussion. Der stellt dann Fragen an die Vertreter der Parteien und so wird halt dann diskutiert. Also so quasi wie so eine, wie man es aus dem Fernsehen kennt, diese, bei uns heißt das Elefantenrunden, wo halt alle Parteien vertreten sind.
Klar.
Genau, und sowas findet dann halt auch in den Schulen statt, was ich grundsätzlich sehr gut finde, weil da können sich die Schüler wirklich vor Ort und ganz persönlich ein Bild machen und vor allem bei den meisten Schuldiskussionen haben dann auch die Schüler die Möglichkeit, Fragen an die Politiker zu stellen und das finde ich immer besonders spannend.
Ja, aber man hat nicht mehr den Filter dazwischen,
genau,
mit was irgendwie für die Bürger der Nachrichtensprecher ist.
Genau.
Ist oder in der Schule dann der Lehrer und eigentlich lernen die ja oder sollen die lernen, selbst zu denken und so kann man sich halt selber ein eigenes Bild machen.
Genau, und man hat dann auch immer nach den Diskussionen noch die Möglichkeit, in persönliche Gespräche mit den Schülern noch Fragen zu beantworten, wenn noch was offen ist. Also mir hat das immer sehr viel Spaß gemacht und ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Beitrag auch, um junge Menschen zu motivieren, zur Wahl zu gehen.
In den Medien wird ja häufig auch so vorgeworfen, dass gerade Parteien wie die FPÖ oder AfD mit viel Provokation auf Social Media auffallen, weil eben viel Provokation sich auch gut klickt. Glauben Sie, Sie sind da schon mal übers Ziel hinausgeschossen mit irgendetwas, mit einer Provokation oder mit, wo Sie sagen, oh, das war vielleicht nicht so eine gute Idee im Nachhinein?
Ich glaube, gerade auch in der politischen Debatte muss die Wahrheit sagbar sein.
Okay.
Und wir machen ja nichts anderes, als die Realitäten anzusprechen. Und natürlich klingt das vielleicht manches Mal hart, aber es ist die Realität. Und es gibt halt in Österreich derzeit und ja auch in Deutschland sehr, sehr viele Fehlentwicklungen, die eben zulasten der eigenen Bevölkerung gehen. Und wir sprechen das halt ganz offen an. Und da schreiben uns dann halt auch viele Menschen oder auch im persönlichen Gespräch sagen sie jetzt, ihr sprecht uns wirklich aus der Seele. Und teilweise sagen sie auch, ihr sprecht das aus, was wir uns nicht trauen. Oder ihr sprecht das aus, was wir uns schon lange denken. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das auch weiterhin tun darf.
Okay. Ja, glauben Sie, dass es aber auch Aktionen geben kann? Also ich erinnere mich, um das mal konkret anzusprechen, im Wahlkampf an so eine Aktion, wo, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber bei, also in welchem Verband oder so, aber da hatten die so Abschiebe-Flyer bei Menschen in den Briefkasten geworfen. Mhm. Überall und ohne zu wissen, sind das überhaupt Leute, die illegal in Deutschland sind oder nicht. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn du jetzt ein gut integrierter Ausländer bist, der nach Deutschland gekommen ist und sich was aufbaut und du hast so einen Flyer von der AfD im Postkasten, dass es nicht unbedingt dich dazu animieren würde, die Partei zu wählen. Sowas meinte ich von solchen Aktionen. Glauben Sie nicht, dass es auch irgendwas geben kann, wo man das dann übertreibt oder wo man vielleicht sagen würde, da verlieren wir wieder eine Wählergruppe, eine potenzielle?
Ich glaube, dass es den Menschen schon gefällt, wenn man Dinge beim Namen nennt und wenn man konkret anspricht, wofür man steht. Hm. Und gerade, weil es angesprochen wurde, diese gut integrierten Migranten oder Ausländer, das erleben wir in Österreich auch sehr intensiv, dass gerade die teilweise Gastarbeiter, zweite, dritte Generation, die hergekommen sind, sich was aufgebaut haben, die sich toll integriert haben, die teilweise mehrere Jobs hatten, um sich eben was aufbauen zu können in Österreich, dass die inzwischen FPÖ wählen, weil die sagen, wir sind gekommen, wir haben gearbeitet.
Ja.
Und auf der anderen Seite kommen jetzt aber Hunderttausende herein, illegal, legen sich quasi in die soziale Hängematte und arbeiten nicht, tun nichts und wären dann vielleicht sogar noch straffällig. Die missachten unsere Kultur, missachten unsere Gesetze, sehen nicht ein, dass bei uns Mann und Frau gleichwert sind. Und das verstehen dann natürlich auch nicht die gut integrierten Migranten. Und deswegen wählen eben auch schon sehr viele von denen auch FPÖ.
Ist das auch etwas, wo sich die FPÖ proaktiv zu positioniert auch und sagt und diese Wählergruppe anspricht, oder kommt das eher von
sich? Das kommt von selbst. Also das war gar nicht notwendig. Das haben wir eher gemerkt auch bei den Veranstaltungen, dass dann immer mehr auch da sind, die halt gut integrierte Migranten sind und die dann wirklich auch aktiv auf uns zukommen und uns genau das erzählen, dass sie eben dieses System so unfair finden. Mhm. Dass auf der einen Seite sie sich eben das alles erarbeitet haben, Deutsch gelernt haben, teilweise die sprechen akzentfrei Deutsch, und auf der anderen Seite haben wir dann Leute bei uns im Land, die nach vielen Jahren fast kein Wort Deutsch sprechen und auch kein Interesse haben, unsere Sprache zu lernen. Und die finden dieses System einfach unfair, und wir sind halt die Partei, die das beim Namen nennt.
Jetzt sind das ja alles auch sehr kontroverse Themen, Migration, Geschlechtsidentität und so weiter. Haben Sie das schon erlebt auf Social Media oder anderswo, dass man auch irgendwie mal mit Zensur und so weiter zu tun hat, oder wie funktioniert das hier? Weil Sie haben ja zum Beispiel gesagt, dass Sie in der Schule, dass es eigentlich für Sie immer alles richtig gut lief und Sie jetzt nicht unterdrückt wurden oder so. Aber wie ist es denn auf den Plattformen?
Also wo ich es gemerkt habe, das erste Mal so richtig, war eben die Corona-Zeit. Mhm. Ich habe da damals ein Posting abgesetzt. Ich war auf der Corona-Demo. Wir hatten ja mehrere sehr große Demonstrationen in Wien rund um die Ringstraße. Und da habe ich einmal ein Foto gepostet und irgendwie dazu geschrieben, ein starkes Zeichen gegen die Corona-Diktatur.
Ah, okay.
Und dieses Posting wurde dann wirklich von Facebook heruntergenommen. Mhm. Und wo ich es auch teilweise merke, ist auf TikTok, gerade wenn man eben mit Hashtags arbeitet wie Remigration oder halt wirklich dieses Migrationsproblem anspricht und dann vielleicht auch noch so benennt im Beschreibungstext, dass es da dann vielleicht schon auch vereinzelt Videos gibt, die dann nicht so viel Aufrufe haben, wo man sich dann fragt, warum hat das Video so wenig Aufrufe und ein anderes dann auf der anderen Seite so viel. Also ein Schelm, wer Böses denkt, aber ich glaube, dass das, oder ich befürchte, dass das in Zukunft auch noch zunehmen wird.
Aber Sie haben jetzt noch nicht erlebt, dass deswegen der Account gesperrt wurde oder anders? Oder?
Ja, was wir teilweise erlebt haben, aber jetzt nicht ich persönlich, das weiß ich von Erzählungen, dass da dann Reichweiten plötzlich nicht mehr da waren, wie sie vor Corona waren, weil eben gewisse Dinge regelmäßig thematisiert wurden, weil man sich da eben nicht mundtot hat machen lassen. Ja, das sind halt, finde ich, auch sehr brandgefährliche Entwicklungen, weil wenn ich in einer Demokratie das Handeln der Regierung nicht mehr kritisieren darf, gerade auch auf Social Media, dann, glaube ich, sollte uns das sehr zu denken geben.
Ja, ein anderes Thema, was ich auch sehr brisant finde und auch im Vergleich zu Österreich gerne mal erfahren würde, ist die ganze Rolle von Verfassungsschutz und Co. Mhm. Sie werden es ja wahrscheinlich auch mitbekommen haben, dass in Deutschland quasi die AfD in praktisch jedem Landesverband gesichert rechtsextremistische Bestrebungen und so weiter und so fort ist. Und das spielt ja auch dann ganz häufig in der einerseits medialen Betrachtung, aber auch bei vielen Wählern und so, auf so vielen Ebenen immer auch eine Rolle, wie die Partei beurteilt wird. Wie ist es da in Österreich? Also ich habe ja vorhin den Nationalratspräsidenten kennengelernt, der ja auch von der FPÖ ist. Und das wäre, glaube ich, zum aktuellen Standpunkt in Deutschland undenkbar. Wie ist denn hier diese Rolle des Verfassungsschutzes? Ist das da auch so aus den Fugen geraten, würde ich jetzt mal formulieren, oder ist es hier anders?
Ja, Gott sei Dank haben wir nicht die Zustände, wie sie in Deutschland sind. Ich weiß das ja auch nur aus Erzählungen oder eben, was man in den Medien mitbekommt. Also das ist ja wirklich, finde ich, schwer bedenklich, was da in Deutschland aktuell passiert. Weil wenn man sich anschaut, man arbeitet da ja auch gegen eine sehr große Personengruppe. Weil wenn man sich anschaut, wie viele Menschen in Deutschland AfD wählen, und die Umfragen zeigen das ja ganz deutlich, dass die AfD definitiv im Aufwind ist und immer mehr Menschen in Deutschland ein Stück des Weges mit der Alternative für Deutschland gehen möchten. Und dass man da dann auch irgendwie hingeht und mit diesen Verfassungsschutzgeschichten ja regelrecht auch eine ganze Bevölkerungsgruppe da in ein Eck stellt, versucht oder da diffamiert, das finde ich sehr, sehr bedenklich.
Oder als braunen Bodensatz bezeichnet.
Ja, und ich finde das so schockierend, weil wenn sie einem auf der politischen Ebene quasi nicht mehr mit Argumenten dagegen ankommen, gegen den Erfolg der AfD, geht man dann so weit und versucht es eben quasi auf der rechtlichen Ebene oder auf der verfassungsrechtlichen Ebene. Mhm. Und das ist, das schockiert mich und das macht mir auch irgendwie ein bisschen Angst, wenn ich mir diese Entwicklung anschaue. Aber wir in Österreich haben das in dieser Form nicht erlebt.
Okay, also gibt es hier eine Einstufung der FPÖ als irgendwie...
Nein, Okay. Also das ist eher dann teilweise, dass man versucht, und das war auch schon bei Corona so, dass man da halt dann mit Begriffen gearbeitet hat wie Covidioten oder gerade auch dieser Begriff Rechtsextremismus, rechtsradikal. Mit dem wird halt dann irgendwie um sich geworfen, um da FPÖ-Anhänger oder FPÖ-Politiker zu versuchen anzupatzen. Aber ich glaube, da hat sich in der Bevölkerung auch schon sehr, sehr viel getan.
Weil aber die Partei wird jetzt nicht irgendwie beobachtet?
Nein.
Okay.
Aber zum Beispiel, wenn man jetzt an die Corona-Demos zurückdenkt, da hat es dann auch geheißen, da sind jetzt quasi tausende Rechtsextreme, Staatsverweigerer, Demokratiefeinde unterwegs gewesen. Mhm. Und da, glaube ich, haben aber auch viele Menschen gemerkt, weil das waren ja wirklich ganz normale Menschen, die da demonstriert haben. Da waren Familien, da waren Pensionisten dabei. Und wenn die sich dann quasi über die Medien oder über andere Parteien das ausrichten lassen müssen, dass jetzt plötzlich rechtsextrem, Aluhutträger, Covidioten, also da war ja vom bis keine Grenzen gesetzt, dass damit aber auch eines passiert ist, nämlich dass das Ganze abgeschwächt wurde, dass dieses ganze Framing, mit dem sie versucht haben, quasi die Menschen einzuschüchtern, nicht funktioniert hat.
Ging nach hinten los.
Es ging im Endeffekt nach hinten los. Mhm. Aber ich finde halt diese Entwicklung auch bedenklich, weil gerade mit Begriffen wie rechtsextrem sollte man jetzt nicht so fahrlässig umgehen und den quasi jeden jetzt da vor die Füße werfen.
Ja.
Also das ist jetzt nichts, was, das ist ja doch Straftatbestand. Somit ist das jetzt nichts, was ich jeden da so umhängen kann. Und das finde ich halt auch sehr erschreckend, was da damals passiert ist. Aber wie gesagt, in der Bevölkerung, glaube ich, zieht generell diese Angst- und Panikmache vor Parteien wie FPÖ oder auch AfD immer weniger. Weil die Menschen sich selbst ein Bild machen. Und weil halt gerade diese Parteien das ansprechen, was die Menschen sich denken.
Also scheinbar, mein Eindruck ist, dass scheinbar Österreich hier schon sehr viel weiter ist, weil auch im so parlamentarischen Ausschuss würde ich jetzt mal mir auch nicht vorstellen können, dass man sich hier einfach den Handschlag auch verweigert oder so, wie es ja teilweise in Deutschland ist, oder dass man einfach auch so Ausschussmitglieder von der AfD dann gar nicht irgendwie zulässt. Die Wahl von Verfassungsrichtern beispielsweise, da gibt es ja auch ein ganz verrücktes System, dass die unterschiedlichen Parteien ein Vorschlagsrecht für einen Kandidaten haben und die zweitstärkste Partei im Bundestag hat dann irgendwie kein Vorschlagsrecht, Und das wird dann irgendwie als neutral oder als ja, was auch immer unabhängig angesehen.
Ja, aber das finde ich ja so erschreckend, weil gerade die, die immer davor warnen, dass andere Parteien demokratiefeindlich sind und sie selbst sind die Schützer und die Retter der Demokratie, sind aber dann genau das Gegenteil.
Für unsere Demokratie.
Genau, weil sie, weil mit ihrem Verhalten gefährden gerade sie die Demokratie und zeigen sie, dass die Demokratie für sie nichts wert ist und dass jetzt quasi die eine Stimme weniger zählt als die andere. Und das geht sich am Ende des Tages einfach nicht aus. Und da sieht man aber, wie irr dieses ganze System ist und wie durchschaubar. Und ich glaube, das durchschauen immer mehr Menschen und das ist auch gut so.
Ja, und das letzte Thema, was aktuell bei uns auch sehr, sehr relevant ist, da würde mich auch mal die Position interessieren hier, und zwar das Verhältnis und die Beziehung zu Russland. Ich glaube, was russische Energieimporte angeht, gab es, glaube ich, in Österreich sowieso weniger Berührungsängste seitens Wirtschaft und Politik und, glaube ich, auch noch Verträge, die das für einige Jahre noch aufrechterhalten. Wie ist da so die Position der FPÖ gegenüber Putin und Russland?
Also wir als FPÖ, wir sind ja ein Verfechter unserer Neutralität. Österreich ist ja Gott sei Dank ein neutrales Land. Leider hat sich die Politik der Bundesregierung bzw. der kompletten anderen Parteien inzwischen sehr weit weg von dieser Neutralität bewegt. Also wir haben uns da auf eine Seite geschlagen. Wir tragen sämtliche Sanktionspakete mit, wo man jetzt weiß, der Krieg wurde damit nicht beendet, aber die österreichische Wirtschaft massiv gegen die Wand gefahren. Also wir haben in Österreich teilweise rund 20 Unternehmer pleiten pro Tag. Da geht es wirklich um...
Auch induziert durch Energie oder
ja, also wenn man mit Unternehmern spricht, dann sagen die, der Hauptgrund sind die Energiepreise.
Okay.
Und auch was die Teuerung betrifft, der Hauptzünder für diese Teuerung sind die Energiepreise. Das heißt, wenn man da nicht konsequent und schnell handelt, wird es immer weiter und immer schlimmer werden in unserem Land. Mhm. Und deswegen sagen wir müssen uns auf unsere Neutralitätspolitik zurückbesinnen. Wir haben da schon sehr, sehr viel Zeit verloren aus Österreich, meiner Meinung nach, weil wir hätten uns gleich am Anfang um Frieden bemühen müssen, um auch Verhandlungen bemühen müssen. Wir hätten Österreich als Verhandlungsort anbieten müssen und uns dann nicht auf eine Seite schlagen sollen, entweder auf die eine oder auf die andere und eben auch nicht bei diese Sanktionspakete mitspielen. Und auch was Waffenlieferungen etc. betrifft, die da über Umwege über die EU passieren dann, wo Österreich im Endeffekt auch mitzahlt, das geht sich unserer Meinung nach auch nicht mit unserer Neutralität aus. Aber genau das ist das, was unsere Bundesregierung betreibt. Deswegen sagen wir Schluss mit diesen Sanktionen. Wir hatten lange Zeit günstiges und konstantes, also sichere Energielieferungen. Und genau die waren aber auch ausschlaggebend für unseren Wohlstand, für unsere tolle Wirtschaft in Österreich. Und das hat man mit diesen ganzen Sanktionspaketen zerstört. Und wenn man was für die Wirtschaft tun möchte, was, glaube ich, ganz, ganz dringend notwendig ist, dann müsste man ganz schnell aus diesen Sanktionspakete aussteigen.
Das heißt, auch wenn die FPÖ jetzt an der Macht wäre, dann würden die auch entsprechend wieder darauf setzen, Energie zu
Ja, wir würden auf jeden Fall auch wieder unsere Neutralität beleben.
Okay.
Und eben auch schauen, was braucht jetzt unsere Wirtschaft. Und das ist ganz klar günstige Energie, aber das braucht nicht nur die Wirtschaft, das brauchen auch die Privatpersonen, weil egal mit wem man in Österreich spricht, der sagt, die Energiepreise gehen durch die Decke. Wir haben teilweise ältere Menschen, die uns, die uns erzählen, dass sie im Winter die Heizung nicht aufdrehen, sondern mit den Winterjacken zu Hause sitzen, um Energie zu sparen, weil es schon so teuer ist.
Ja.
Und da sprechen wir aber von der Generation, die dieses Land aufgebaut haben, die unseren Wohlstand erarbeitet haben, die sitzen jetzt im Alter zu Hause mit der Winterjacke, weil sie sich die Energie nicht mehr leisten können. Und dann haben sie teilweise nicht einmal mehr warmes Essen jeden Tag am Tisch, weil sie sich das auch nicht mehr leisten können. Also das, was diese Regierung und auch schon die Vorgängerregierung da verbrochen hat, das ist wirklich unfassbar.
Ich musste nur gerade schmunzeln, weil ich auch gestern hier noch abends im Billa-Supermarkt ein bisschen einkaufen war.
Viel teurer wie in Deutschland, oder?
Ich habe mir auch erstmal so geguckt, so, okay.
Ja, ich habe das erlebt.
Das geht ja schnell hier.
Ja, ich war im Sommer in Deutschland und das ist jetzt wirklich nicht weit weg. Wir sind ja Nachbarländer.
Ja.
Und man sollte ja glauben, Deutschland ist sehr ähnlich wie Österreich.
Mhm.
Und war dann in einem Supermarkt und habe eingekauft und habe mir bei der Kasse gedacht, huh, günstig.
Vielleicht mal ab und zu über die Grenze fahren. So
ja.
Dann, ja,
also man merkt den Österreich-Aufschlag. Es sind ja auch teilweise in Deutschland Produkte, die in Österreich produziert werden, günstiger als bei uns in Österreich.
Okay. Und das und woran liegt das auch? Ah, das hat nicht nur mit Energie aber zu tun, glaube ich. Es war schon früher so.
Ja, wir haben in Österreich eine der höchsten Inflationen. Wir haben eine Inflation von 4%.
Okay.
Der europäische Durchschnitt liegt, glaube ich, aktuell bei 2,2%. Also wir sind da in Österreich wirklich schwer betroffen. Aber diese Inflation ist nicht vom Himmel gefallen bei uns, sondern die ist schon hausgemacht. Mit Beginn dieser ganzen Lockdowns, einer nach dem anderen, dauernd die komplette Wirtschaft zuzusperren, dann weiter mit diesen Russland-Sanktionen und ja, jetzt halt eben auch mit diesen Energiepreisen. Das macht es halt nicht einfach.
Und meistens zu viele Staatsausgaben.
Das haben wir auch noch. Zu viele Staatsausgaben, zu viele Belastungen, zu viel Bürokratie. Also in Österreich läuft es auf sehr, sehr vielen Ebenen ganz falsch.
Ja. Okay, ja, wunderbar. Da haben wir viele verschiedene Themen abgedeckt. Ihr seht, liebe Zuschauer, es gibt Parallelen, aber es gibt auch deutliche Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, mal so eine Perspektive hier zu bekommen und zu sehen, was so in anderen Ländern alles abgeht. Und wünsche auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin. Vor allem bei der heutigen Sitzung, die jetzt noch gleich kommt.
Vielen Dank fürs Gespräch. Hat mich sehr gefreut, dass wir heute die Möglichkeit hatten.
Ja.